SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
31. Mai 1669. Der Brite Samuel Pepys macht den letzten Eintrag in seinem berühmten Tagebuch.
Bei Zeiten aufgestanden und den ganzen Nachmittag Abrechnungen geprüft.
So beginnt die letzte von über 3000 Seiten.
Nachmittags nach Whitehall. Im Vorbeigehen auf einen Sprung zu Mrs. Mitchell. Ich wusste, dass ihr Mann auswärts war.
Was der Schreiber mit Frau Mitchell anstellt.
Redit baiser elle.
Ein seltsamer Sprachmix. Französisch, Englisch, ein bisschen beides. Dieses Buch benutzt generell viele Sprachen.
Ein Mischmasch aus holländischen, französischen, italienischen, lateinischen Wörtern.
Wobei die Hauptsprache Englisch ist. Nur gelegentlich wechselt halt der Schreiber.
Das sind charakteristischerweise immer die Stellen, wo er darüber schreibt, dass er Affären hat oder mit Frauen irgendetwas anfängt.
Nun sind das sehr viele Stellen.
In der Kutsche spielte ich während der ganzen Fahrt an ihren Brüsten.
Der ist auch sehr übergriffig, muss man sagen, aus einer heutigen Perspektive.
Matthias Polich liest in diesem Buch mit den Augen eines Historikers.
Weil dieses Tagebuch eine der spektakulärsten Quellen ist, die es aus der frühen Neuzeit überhaupt gibt.
Matthias Polich ist
Professor für europäische Geschichte der frühen Neuzeit.
Er will seinen Studenten dieses Tagebuch näher bringen. Dabei beginnen die Schwierigkeiten aber schon ganz am Anfang. Der Autor heißt Samuel. Das geht ja noch. Aber mit Nachnamen P-E-P-Y-S. Pepys?
Also Samuel Pepys wird der ausgesprochen.
Begeben also auch wir uns auf die Spuren des Samuel Pepys in das London der 1660er Jahre.
1. Januar 1660. Gott sei Dank, am Ende des letzten Jahres war ich bei sehr guter Gesundheit.
So beginnt er sein Tagebuch. Da ist Pepys ein 27 Jahre junger, aufstrebender Beamter der britischen Marine.
2. Januar. Ich ging in mein Büro, wo es nichts zu tun gab.
Über 9 Jahre lang, Tag für Tag, wird Pepys Eintragungen machen.
Konnte vor lauter Hundegebell in der Nachbarschaft nicht schlafen.
Alltägliches.
Nahm gegen Morgen ein Abführmittel.
Politisches.
Alle Gespräche drehen sich um die Rückkehr des Königs.
Kulturelles.
Nachmittags meiner Frau einen Dialog aus Hamlet, auswendig vorgetragen. Sein oder nicht sein.
Unanständiges.
In der Kirche verirrten sich meine Gedanken ständig zu Betty Mitchell, sodass ich heimlich mit meinem Ding spielte.
Aufgeschrieben ist das Ganze nicht nur als Sprachmix, sondern, nun ja, einige behaupten in einer Art Geheimschrift.
Das ist eigentlich keine Geheimschrift, sondern es ist eine Art Beamtenstenografie des 17. Jahrhunderts, die ihm einfach erlaubt, schneller zu schreiben.
Die aber auch den unschätzbaren Vorteil hat, dass Pepys Gattin das Tagebuch nicht lesen kann. Und er sich in jeglicher Hinsicht gehen lassen kann.
Furzte gewaltig während des ganzen Heimwegs.
Stuhlgang und Verdauung sind wichtige Themen.
Hatte heute Nacht einen seltsamen Traum, dass ich mich bepinkele, was ich auch tat.
Vielleicht sind derlei Beobachtungen sogar der Grund, warum er mit dem Schreiben anfängt.
Er beginnt sein Tagebuch unter anderem in Reaktion auf eine erfolgreiche und sehr gefährliche Blasensteinoperation.
Den Jahrestag, an dem ich meinen Stein losgeworden bin, bei guter Gesundheit und in aussichtsreichen Verhältnissen verbracht.
Geboren wird Samuel Pepys 1633 in London.
Pepys kommt aus einer Handwerkerfamilie, sein Vater ist Schneider.
Der offenbar begabte junge Mann darf in Cambridge studieren.
Durch die Patronage seines entfernten Vetters Edward Montagu,
dem späteren Earl of Sandwich. Der einflussreiche 8 Jahre ältere Vetter ist ein Anhänger Oliver Cromwells. Cromwell konnte sich im Bürgerkrieg gegen König Karl I. durchsetzen. Karl wurde hingerichtet und England für kurze Zeit eine Republik.
Und als Cromwell dann stirbt, ist nicht richtig klar, geht diese Republik weiter. Und dann beschließt man, den Sohn des 1649 hingerichteten Königs wieder auf den Thron zu setzen.
Edward Montagu, Pepys einflussreicher Vetter, wechselt die Seite und unterstützt fortan den Sohn des ermordeten Königs. Pieps Tagebuch beginnt in dem Jahr, in dem der Vetter den Thronfolger als Karl II. Aus dem Exil zurück nach London holt.
29. Mai 1660. Heute zieht der König wahrscheinlich in die City von London ein.
Man hat also im Grunde so eine Art Wende, Systembruch.
Während die einen aufsteigen.
Heute meinen neuen Seidenanzug angezogen, meinen allerersten.
Steigen andere aufs Schafott.
Nach Charing Cross, um zuzuschauen, wie Major Harrison gehängt, ausgedärmt und gevierteilt wurde. Er sah sehr vergnügt dabei aus.
Im Flottenamt bekommt Pieps 1660 eine Dienstwohnung.
Brachte meine Frau mit in die Stadt, zeigte ihr meine Ernennungsurkunde.
Elizabeth. Er hat sie aus Liebe geheiratet. Sie ist 7 Jahre jünger und er stets eifersüchtig.
Aus vielerlei Umständen geschlossen, dass zwischen dem Tanzmeister und meiner Frau mehr als gewöhnliche Beziehungen bestehen.
Zugleich betrügt er sie, wann immer sich eine Gelegenheit dazu ergibt.
Ich stelle fest, dass ich meine Neigung zum Vergnügen noch immer nicht unter Kontrolle habe.
Es ist oft auch widersprüchlich und eben im Hinblick auf diese privaten Details tatsächlich eine Fundgrube.
Pieps nimmt seine Leser mit ins Theater.
Mit meiner Frau in Romeo und Julia. Das schlechteste Stück, das ich je gesehen habe.
Entdeckt neue Gaumenfreuden.
Ließ mir im Flottenamt eine Tasse Tee bringen. Ein chinesisches Getränk, das ich noch nie zuvor getrunken hatte.
Trinkt aber dann doch lieber Wein.
Gelübde abgelegt, diese Woche keinen Wein mehr zu trinken.
2 Tage später.
Heute dieses Gelübde gebrochen, worüber ich sehr traurig bin.
So geht es mit Pieps von Tag zu Tag. Pieps musiziert, spielt verschiedene Instrumente, singt. Dieses Lied hat er selbst geschrieben, worauf er besonders stolz ist. Er ist tüchtig, macht Karriere, ist bald
ein ziemlich wichtiger Beamter innerhalb des Flottenamts, ist also für die zivile Ausstattung der Marine, Logistik, Versorgung etc. zuständig.
Und er wird von Jahr zu Jahr immer wohlhabender. Aber Arbeit allein macht auch damals schon nicht reich.
Kapitän Grove getroffen. Er überreichte mir einen Briefumschlag, merkte, dass das Geld für die Stelle drin war, die ich ihm beschafft habe.
Korruption ist das eine, aber lügen mag er auch nicht.
Öffnete den Brief erst im Büro, blickte aber nicht hinein, bis alles Geld herausgefallen war, sodass ich sagen kann, es war kein Geld darin, als ich hineinsah. Nur falls mich jemand danach fragen sollte.
Es ist schon so, dass er in diesem Tagebuch einem als Person doch irgendwie sehr nahe kommt und einem schon deswegen irgendwie sehr lieb wird. Ohne zu bestreiten, dass es ganz viele Dinge gibt, die, wenn man sie denn aus einer heutigen Perspektive beurteilen wollte, nicht in Ordnung sind.
Die junge Frau Daniel kam in mein Büro, um für ihren Mann ein gutes Wort einzulegen. Ich versprach ihm, eine Stelle zu besorgen und legte meine Hand auf ihren Bauch. Aber sie ist so mager, dass es mir keinen Spaß machte.
Pieps interessiert sich leidenschaftlich für naturwissenschaftliche Fragen.
Beim Mittagessen interessantes Gespräch mit Dr. Charleston über die Vorsehung der Natur, dass jede Kreatur die Zähne hat, die sie für ihre spezifische Nahrungsaufnahme braucht.
Er wird den Vorsitz der Royal Society übernehmen, der damals wichtigsten Wissenschaftsgesellschaft. Sein Geld gibt er am liebsten für teure Bücher aus.
Mit großer Anstrengung stellen wir meine neuen Bücherschränke auf.
Die damals neuen, heute sehr alten Schränke gibt es noch. Pieps hat sie mitsamt seiner Bibliothek seinem alten College vermacht.
Ich hatte das große Glück, dass ich in der Universitätsbibliothek von Cambridge seine dort gestiftete Bibliothek besuchen konnte.
Die alten Schränke beherbergen über 3000 Bücher.
Häufig uniform gebunden mit sehr wertvollen Manuskripten.
Dr. Holger Rainer Maria Götzendorf liebt Bücher.
Und dadurch ist mir Pieps erstmal als Bücherliebhaber sympathisch.
Bücher sagen oft viel über ihre Besitzer aus. Für Pieps mussten sie alle in Reih und Glied stehen. Nach Größe, nicht nach Inhalt geordnet.
Wenn ihm die Größe nicht gepasst hat, hat er die auf den Sockel montieren lassen durch den Buchbinder.
Er war ein Pedant.
Ja, kann man so sagen.
Zwischen all den Büchern hat er auch die 6 in Leder gebundenen Tagebücher versteckt. Aber erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden sie gefunden, 1825, erstmals entziffert.
10. Juni 1665. Beim Abendbrot erzählt man mir, dass in der City die Pest ausgebrochen ist.
Für viele Ereignisse der 1660er Jahre ist sein Tagebuch die wichtigste Quelle.
Sah, wie die Tür des armen Dr. Burnett, meines Arztes, versiegelt ist. Er hat an sich selbst zuerst die Pest festgestellt und veranlasst, dass sein Haus isoliert wurde.
Und man sagt heute in England oder weltweit die beste Darstellung der Pest, die es überhaupt gibt.
Höre heute, dass Dr. Burnett gestorben ist. In der City diese Woche 7.496 Tote. Zog meinen neuen farbigen Seidenanzug an und meine neue Perücke. Was wohl für eine Mode in Perücken kommt, wenn die Pest vorüber ist. Jetzt wagt niemand Haar zu kaufen, aus Angst, es könne von einer Pestleiche stammen.
Hochinteressant, genauso der große Brand von London.
2. September 1666. Ungefähr um 3 Uhr morgens weckte uns das Hausmädchen und sagte, dass man in der Stadt ein großes Feuer sehen könne.
Es ist der Beginn des verheerendsten Stadtbrandes, den London je erlebte.
Der Anblick machte mich weinen.
Pepys Schilderungen des großen Brands von London sind heute in England Schullektüre.
Der ist gleichwertig mit Shakespeare.
Und weil Pepys in England so bekannt ist, gibt es natürlich auch einen Samuel Pepys Club.
140 Mitglieder in England und 20 Mitglieder im Ausland. Wenn ich mir die Mitgliederliste angucke, dann sehe ich, dass da der stellvertretende Verteidigungsminister drin ist oder irgendwie Lords vom Oberhaus.
Aber Holger Götzendorf hatte sich da was in den Kopf gesetzt.
Wie kann man Mitglied werden?
Die möglichen Kandidaten müssen sich einer Prüfung unterziehen.
Eine Aufnahmeprüfung. Und ich erinnere mich heute noch gut an eine spezielle Frage.
Sie betraf die Passagen in Pepys Tagebuch zum großen Brand von London.
Was hat denn Pepys so gemacht, als es gebrannt hat? Und dann sage ich, meinen Sie vielleicht, was er im Garten vergraben hat? Ja, genau das meine ich.
4. September 1666. Das Feuer fraß sich durch die engen Gassen. Ich grub ein Loch und legte unseren Wein hinein. Dazu noch meinen Parmesankäse.
Ich hatte mir das zufällig gemerkt und man hat ja im Leben manchmal Glück.
Seitdem ist er eines der wenigen deutschen Mitglieder im Samuel Pepys Club.
Nach dem Abendessen ließ ich mich von Deb kämmen.
Deb hat eine Stelle als Hausmädchen bei den Pepys.
Plötzlich kam meine Frau herein, als ich gerade das Mädchen in den Armen hielt und eine Hand unter ihrem Rock hatte. Tatsächlich war ich gerade an einer zentralen Stelle.
Elizabeth will sich trennen.
Das ist die große Ehekrise, 1668.
Natürlich verspricht er ihr für die Zukunft ewige Treue. Natürlich wird er auch diesen Vorsatz wieder brechen. Und der Historiker Matthias Polich fragt sich,
ist einem dieser Pepys eigentlich sympathisch oder nicht?
Gute Frage. Zumindest Elizabeth muss ihn wohl geliebt haben. Sie bleibt bei ihm.
Man weiß nicht, wie das langfristig weitergegangen wäre, weil seine Frau 1669 dann schon stirbt.
Wahrscheinlich an einer Blutvergiftung. Im selben Jahr bricht Samuel Pepys auch sein Tagebuch ab. Heute vor 355 Jahren.
Und so endet alles. Da ich bezweifle, dass ich je wieder mit eigenen Augen mein Tagebuch führen kann.
Schon zuvor hat er sich immer wieder darüber beklagt, dass seine Augen durch das nächtliche Schreiben bei Kerzenschein immer schlechter werden.
Dieses Tagebuch scheint für ihn eine sehr, sehr hohe Bedeutung gehabt zu haben.
Er ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und fürchtet sich zu erblinden. Deshalb wird er mit dem Schreiben aufhören.
Und so beschreite ich denn diesen Weg. Was bedeutet, dass ich mich fast meinem eigenen Grab entgegengehen sehe.
Er wird noch viele Jahrzehnte leben, nicht erblinden und erst im Alter von 70 Jahren sterben.
So ist es.
Nur ein Tagebuch wird er, zumindest unseres Wissens nach, leider nicht mehr führen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an den 31. Mai 1669, an dem Samuel Pepys' berühmtes Tagebuch endet. Zeitzeichen am Montag über die Beobachtung des Venustransits als erstes gesamteuropäisches Forschungsprojekt.